Lieber Thomas, auf ein Wort. Erstmal guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Mike.
Ist ja ein wunderschöner Tag eigentlich, oder? Also gerade in Nordrhein-Westfalen feiert man ja, ich sag mal jetzt mal, in ganz Nordrhein-Westfalen feiert man, weil egal welchem Verein man irgendwie mag, aber ich glaube, heute ist ein Feiertag und der ganz große Club, der FC Bayern München, hat es nicht geschafft. Und weißt du eigentlich, dass der FC Bayern München gar nicht so groß ist?
Puh, das ist jetzt mal ein Einstieg. Ich habe gedacht, was kommt jetzt heute von dir? Was meinst du damit?
Es gibt einen LinkedIn-Post des FC Bayern München. Da sind die drei Herren Eberl und Heiner und es ist wirklich wahnsinnig. Ich komme gar nicht klar. Pass auf, ich lese es dir vor. Nach 11 Titeln in Serie, der FC Bayern gratuliert Bayern 04 Leverkusen zur deutschen Meisterschaft 2023-24. Kleiner, finde ich, geht es nicht mehr. Wie kann man denn bitte in den sozialen Netzwerken so einen Glückwunschposter absetzen, liebe Bayern? Es ist wirklich heulig.
Du meinst wegen dem, dass sie nochmal die 11 betonen, oder was meinst
genau,
du?
Genau, du musst nochmal den Dicken machen, so nach dem Motto, hey, nach 11 Titeln in Serie, ihr kleinen Scheißer, es ist ganz okay, dass ihr es mal dürft.
Was ist denn das? Das ist aber typisch Bayern. Also ich fand eher die Aussagen von Heiner und Dresen, die beide fair gratuliert haben, indem sie gesagt haben, dass Leverkusen hochverdient Meister geworden ist. Aber dann immer der Nachsatz, aber wir werden alles dafür tun, damit die Schale da wieder hinkommt, wo sie hingehört. Das ist aber bayerische Großmannssucht und das ist eigentlich immer so. Also die Bayern sind schon immer so, dass sie dem Konkurrenten oder Kontrahenten dann gratulieren. Aber praktisch immer mit dem Zusatz verbunden, ihr wisst schon, dass das eigentlich nur ein Irrtum der Geschichte ist, das gehört ja zu uns. Es war übrigens bei der ersten Meisterschaft von Dortmund 2011, da waren sie noch sehr generös, auch so die Fans, naja, da dürft ihr mal Meister werden. Und seit 2012 ist der BVB ja das Hassobjekt. Also klar ist, die Bayern, die ja sonst immer das große leuchtende Vorbild sein wollen, verlieren können sie einfach nicht. Das konnten sie noch nie, aber sie haben gestern zumindest in den offiziellen Statements fair gratuliert. Nur dieser Nachsatz oder was du jetzt gerade sagst, die 11 nochmal betonen, das ist praktisch so in ihrer DNA, glaube ich, drin.
Ach, es ist auf jeden Fall sehr traurig, finde ich. Was aber wunderschön ist, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, ich gehe davon aus, wer wirklich heute zu unserem Podcast passt, ist Jeremy Frimpong. Wer derart in der Menge badet und Live-Videos streamst und wirklich nur noch steil geht, fast zerquetscht wird von den Fans, ist ihm alles scheißegal. Der feiert. Ich habe selten einen Fußballer gesehen, der derart gut gelaunt ist und keine Platzangst gekriegt hat, als tausende Menschen um ihn rum waren und ihn fast wirklich zerquetscht hätten. Dann muss man ganz ehrlich gestehen, er bei Leverkusen und alle drumherum, die brauchen und haben eins heute Morgen, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, dann können wir es auch endlich offiziell sagen.
Ja, herzlichen Glückwunsch Bayer Leverkusen zur deutschen Meisterschaft. Als erstes mal ganz kurz, es gibt ja immer noch relativ viele, die schreiben, es wäre ein schwarzer Tag für den Fußball, weil ein Konstrukt oder der Urvater des Konstruktes deutscher Meister geworden wäre. Ich habe ja vor 3 Wochen, haben wir beide ja schon mal darüber gesprochen, dass ich das, ich bin ja wie du auch ein großer Verfechter zu sagen, Leipzig hat sich da auf einer Karte einen weißen Fleck rausgesucht und hat dann einfach irgendwie, also RB, und hat dann einen Verein großgezogen. Da hatten wir ja auch schon mal eine Diskussion, als wir damals hier mal Olaf Schröder im Podcast hatten. Ja. Ich finde in Leverkusen, das haben wir vor 3 Wochen gesagt, liegt der Fall ein bisschen anders. Ich verstehe trotzdem, dass Leute sagen, das ist für mich kein ursprünglicher Fußballverein, aber das sind dann auch dieselben, die gleichzeitig sagen, oh, ist das toll, wie die Bayern zu ihrem Geld gekommen sind. Da haben wir auch schon oft drüber geredet, Stichwort Kirch. Ist alles egal, was festzuhalten bleibt, ist einfach mal, dass dann auch die Leute, die natürlich genussvoll immer gesungen haben, ihr werdet nie deutscher Meister, dass sie dann eigentlich jetzt auch sagen sollten, wenn sie sich da jahrelang drüber, und das gehört jetzt auch zum Fußball dazu, dann ein bisschen darin gebadet haben und dann die Leverkusener, die ja nun oft schon tragisch gescheitert sind, damit auch aufgezogen haben, dann sollte man auch einfach die Größe besitzen zu sagen, herzlichen Glückwunsch. Das war nämlich in diesem Jahr eine wahrscheinlich der verdientesten deutschen Meisterschaften überhaupt. Wie gut wir das Wirken von Xabi Alonso finden und wie stark wir den Kader von Simon Rolfes finden, das haben wir auch schon oft gesagt. Und es war dann gestern auch nicht irgendwie so, ja, mit dem 1 oder 2-0 schmucklos, sondern es ist dann halt ein 5-0. Wenn du siehst, wie nachher Bremen auseinandergefallen ist, die natürlich auch ersatzgeschwächt waren. Also es ist schon im Moment Fußball von einem anderen Stern, den Leverkusen spielt. Und man kann eigentlich sagen, alle haben Glück, die jetzt noch in der Champions League sind, dass Leverkusen eben nicht in dem Wettbewerb ist. Allerdings weißt du natürlich auch nicht, wie das da mit der Belastung gewesen wäre. Für mich auf jeden Fall im Moment unter den drei besten Mannschaften Europas und von der Form wahrscheinlich sogar die beste.
Kann gut sein. Ich habe auf jeden Fall einen Riesenspaß gehabt bei dem ganzen Spiel und ich habe auch einen Riesenspaß gehabt beim 5-0. Ich habe auch einen Riesenspaß dabei gehabt, irgendwie, dass Xabi Alonso die Fans zurückgehalten, die eigentlich schon beim 3-0 den Platz stürmen wollten. Für mich war das wirklich auch wieder Fußball. Es hat wieder Spaß gemacht, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Natürlich war das jetzt ein Endspiel, natürlich war es auch so, dass das ein besonderes Spiel war. Aber trotzdem fand ich, insgesamt war auch wieder typisch Bayer Leverkusen, du hast es gerade eben angesprochen. Die haben alles reingehauen, die haben nicht losgelassen. Und auch jetzt ist es so, und das finde ich auch wahnsinnig gut, dass Xabi Alonso ja mehrfach gesagt hat, auch in der PK und in Interviews, dass es das noch nicht gewesen ist. Also sie möchten mehr, sie wollen mehr. Und das heißt eben nicht nur einfach die Euroleague, sondern sie wollen, oder DFB-Pokal, sondern er sagt auch, da gibt es auch noch so einen kleinen Rekord in der Bundesliga. Eventuell, beziehungsweise.
Also seit gestern haben sie ja schon zwei Rekorde. Es gab noch nie diese Punktzahl und es gab auch noch nie die Anzahl an ungeschlagenen Spielen. Ich glaube, Guardiola hat mit den Bayern damals am 29. Spiel oder am 28. Spieltag verloren. Was man auch mal herausstellen darf, bevor wir gleich nochmal über Alonso reden, es wird ja auch immer so bemängelt, ja, Leverkusen, die hatten früher mit den Konzernen im Rücken oder haben ihn, und der hat dann immer jede Minusbilanz ausgeglichen. Was aber, glaube ich, ein bisschen vergessen wird, ist, dass Leverkusen zum Beispiel in diesem Jahr, würde ich sagen, vom Gehaltsvolumen und von dem, was sie aufwenden, hinter den vermeintlich großen drei, Bayern, Dortmund und Leipzig, dahinter steht. Und es gibt halt auch Vereine wie Wolfsburg, das ist dann auch in Anführungszeichen ein Konstrukt, die viel mehr Geld versenkt haben. Und ich glaube auch, dass die Eintracht mittlerweile gutes Geld hat. Man muss sagen, mit dem, was zur Verfügung stand, hat Simon Rolfes einfach eine perfekte Mannschaft zusammengestellt. Er hat die Schwachstellen ausgemerzt. Spieler, die da waren, haben einen Leistungssprung gemacht, wie Tah, der ja vielleicht der Einzige ist, der geht. Grimaldo, der war übrigens für alle auf dem Markt, den hätten auch, wenn ich sehe, was die Bayern für Probleme auf der Außenbahn haben, den hätten die auch kaufen können. Also das ist ein Wahnsinnskader. Dann ist Boniface noch ausgefallen, der beste Stürmer. Schick hatte Anlaufprobleme, sie haben dann noch Iglesias dazu gekauft. Also das ist schon eine Wahnsinns-Kader-Zusammenstellungsleistung. Und du hast es gerade gesagt, da würde ich dich jetzt mal gerne fragen, sie wollen ja ungeschlagen durch die Saison gehen, was es ja in den europäischen Top-Ligen eigentlich fast noch nie gab. Arsenal hat das geschafft 2004. Übrigens hat letztes Mal in der Glanzparade mein Kollege Timo Schmitschi mich darauf aufmerksam gemacht. Perugia hat das auch mal geschafft. Ende der 70er in der Serie A. Hat kein Spiel verloren, ist noch nicht mal Meister geworden. Die hatten, glaube ich, 15 Unentschieden und sind nur Vizemeister geworden. Ist ja Wahnsinn. Aber sie wollen halt durchkommen ohne Niederlage. Was glaubst du? Gestern wurde natürlich gesoffen. Also ich hoffe mal, dass keiner den Podcast jetzt von denen hört und gefeiert. Du hast dieses Ziel. Kannst du diese Spannung genauso hoch halten, wie das vorher der Fall war? Also in den Bundesligaspielen, in dem Wettbewerb?
Ja, klar, glaube ich schon. Also ich glaube, das sind so, also wenn du gestern die Bilder gesehen hast, und das fand ich übrigens ein bisschen schade und auch gut zugleich. Weil gestern hat man ja irgendwie so ein bisschen mehr Nahbarkeit gehabt. Das ist das, was mir bei Leverkusen in der Tat ein bisschen fehlt. Also der Blick in die Kabine und einfach bei den Interviews und so weiter und so fort. Und da hast du gemerkt, was das für eine Truppe ist. Also nicht nur, dass die spielerisch irgendwie gut miteinander können, sondern das, sonst wären sie wahrscheinlich auch nicht Meister, sondern dass es auch insgesamt in der Mannschaft stimmt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und das Xabi Alonso, da gab es eine Szene, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Pressekonferenz nach dem Spiel und dann kommen die Spieler rein und dann gibt es die Bierdusche für Xabi Alonso. So, und dann hat er die innerhalb von relativ cool, sehr, sehr cool, einfach auch wieder raus komplimentiert. Ohne Stress, ohne blablabla. Da siehst du, was die für einen Respekt vor diesem Trainer haben. Und deshalb, und weil es einfach in der Mannschaft stimmt, bin ich fest davon überzeugt, dass sie die Spannung aufrechterhalten können und wir haben den nächsten Rekord in der Bundesliga.
Ja, ich erinnere mich da an, als der Gegner von gestern 2004 Werder das Double geholt hat, auch in einer fantastischen Saison. Da haben die ja damals das 3-1 in München damit praktisch den Titel, und nicht nur praktisch, sondern auch faktisch klar gemacht. Und dann haben sie, glaube ich, von den letzten, korrigiere mich, in den letzten 3 Spielen oder 4 haben sie 3 verloren, zu Hause 6-2 gegen Leverkusen. Also die haben es dann einfach auslaufen lassen, was völlig verständlich ist. Aber die hatten natürlich auch keine Saison ohne jede Niederlage. Es sind ja jetzt noch 5 Spiele in der Bundesliga, das Pokalfinale, und es sind auf dem Weg zu einem möglichen Titel in der Europa League sind es noch 4 Spiele, also es sind noch 10 Spiele, also die alle ungeschlagen zu überstehen, das wäre eine unmenschliche Leistung, muss man ehrlich sagen. Und ja, das sagen sie auch so mannschaftsintern alle immer, was das für eine gute Mannschaft ist, wie die Jungs sich untereinander verstehen. Und ich finde, das hat man schon auch so gesehen. Und ich bin jetzt trotzdem gespannt. West Ham ist natürlich wieder etwas, wo du dann hochfahren musst. Das werden die auch schaffen. Aber du hast jetzt noch Spiele zum Beispiel in Dortmund gegen Stuttgart. Da bin ich mal gespannt, ob du, wenn du dann zurückliegst, dieselbe Energie nochmal aufbringen kannst wie jetzt. Aber nochmal, das sollte, glaube ich, heute nicht das große Thema sein. Heute darf da jeder, der sich, der an diesem Titel Anteil hat. Und ich fand, was ich sehr sympathisch gestern fand, war, dass Xabi Alonso auch daran erinnert hat, an diese Momente des großen Scheiterns, damals in Unterhaching mit Daum, mit Topmüller, der 3-mal Vize geworden ist, ja, dass er die namentlich genannt hat, auch Roger Schmidt zum Beispiel, das zeigt einfach, ja, also du musst das erstmal machen in dem Moment, ob du, manche sagen ja auch immer, es gibt Leute, die nehmen sich sowas vor, um dann gut dazustehen, ne, ich glaube, dass der einfach echt ein feiner Kerl ist, der hat in seiner Karriere überall, wo er war, reden die Leute nur gut über Xabi Alonso, und das hat er gestern, wie ich finde, wieder gezeigt.
Absolut, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es gibt ja noch einen Aspekt, wenn wir davon sprechen, ungeschlagen aus dieser Saison zu gehen, aus der Bundesliga jetzt zumindest, du siehst einfach genau das, was du vorhin gesagt hast, diesen Quantensprung. Also da gibt's einfach, das ist eine andere Liga, in der die im Moment spielen. Ich wüsste keinen Verein, der sie jetzt gerade schlagen könnte. Also selbst wenn die nur mit angezogener Handbremse spielen, ist es immer noch so, dass es zumindest für einen Unentschieden reicht. Und ich könnte mir jetzt gerade im Moment keine Mannschaft vorstellen, die sie schlagen kann. Also würde mir wirklich nicht einfallen. Also deshalb, ein bisschen Spannung werden sie bestimmt noch reingeben und werden sich dann aber natürlich völlig zu Recht auch auf die Europa League konzentrieren. Da haben sie noch einen ganz schönen Weg zu gehen und bin mir aber auch sicher, den traue ich einfach zu. Im Moment ist die Energie so hoch, da könnte es sein, dass das richtig gut passt. Xabi Alonso, was glaubst du? Wird er seinen Vertrag erfüllen oder ist es dann irgendwann einfach auch?
Ja, er macht nächstes Jahr auf jeden Fall weiter und er hat ja einen Vertrag bis 26. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er Ende der nächsten Saison, wenn er dann noch die Erfahrung der Champions League gesammelt hat, dass er dann vielleicht zu Real geht oder sowas, wenn die im nächsten Jahr was anders machen. Also ich würde jetzt nicht darauf hoffen oder setzen, dass er eine Ära in Leverkusen begründet, was die Zeit angeht. Ich sage, er ist nächstes Jahr noch da, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er dann übernächstes Jahr weg ist. Aber auch das dürfte im Moment keinen groß jucken.
Gab einen Schlüsselmoment und da ist Xabi Alonso gefragt worden. Einen Schlüsselmoment, wenn er gedacht hat, so jetzt glaube ich wirklich, dass es was werden kann mit dem Meistertitel. Das war der Sieg über Bayern München. Da war es sehr knapp und dann war es aber auch hinterher sehr klar. Und da war ihm wiederum auch sehr klar, dass das gut werden würde und das hat funktioniert. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Toll, einfach gut.
Ja, und dann sind wir mal kurz bei den Bayern. Wie sehr hat dich das überrascht, was du am Mittwoch in London gesehen hast gegen Arsenal?
Hat mich nicht so wahnsinnig überrascht. Glaube einfach, dass die Bayern einen großen Unterschied haben zwischen Bundesliga und international. Das sieht man ja immer wieder. Es ist aber auch so, dass Arsenal, glaube ich, somit eine der schwächsten Leistungen gezeigt habe, die ich in der letzten Zeit gesehen habe von Arsenal. Ich habe recht viele Spiele gesehen von Arsenal. Also insofern hat mir das gar nicht gefallen. Ich wusste auch gar nicht, was. Also sie waren nicht richtig gut auf die Münchner eingestellt. War zumindest mein Eindruck. Und heißt aber trotzdem nicht, dass. Ich glaube trotzdem, Arsenal wird eine andere Mannschaft sein, wenn sie in München spielen.
Und, ja, wobei sie haben gestern gegen Aston Villa wieder verloren. Riesenrückschlag um die Meisterschaft. Saka und Ødegaard waren beide angeschlagen. Also wenn die natürlich ausfallen würden, das wäre für Arsenal der Super-GAU. Arteta, der ja wirklich da eine gute Aufbauarbeit geleistet hat, muss sich meiner Meinung nach schon mal ein bisschen fragen, warum die Mannschaft anscheinend im Frühjahr, letztes Jahr haben sie, glaube ich, 8 Punkte Vorsprung verspielt auf City in der Meisterschaft. Jetzt deutet auch nach der Liverpool-Niederlage gestern alles wieder auf City als Meister hin. Und ich bin bei dir. Ich finde, dass Arsenal im Moment nicht das Arsenal ist, was wir kannten. Sie haben fulminant losgelegt. White hatte dann noch die Chance zum 2-0. Allerdings hatten die Bayern dann nach dem 1-1, was natürlich ein katastrophaler Fehler in der Entstehung ist, ja, wie schlampig ja. Der den Pass da spielt, aber haben die Bayern natürlich auch klasse zu Ende gespielt, den Konter, waren sie für mich die bessere Mannschaft. Hinten raus dann das 2-2, was, wie ich finde, ein absolut verdientes Ergebnis ist und meiner Meinung nach die Favoritenrolle, ich hatte ja vorher gesagt 50-50, jetzt 60-40 zugunsten der Bayern verschiebt. Dann gab es ja noch die zwei umstrittenen Szenen. Ich glaube, jetzt habe ich natürlich viel auch mit der Regel, dass du das natürlich eigentlich als Handspiel werten musst und dann hätte es einen Elfmeter für die Bayern gegeben. Trotzdem finde ich im Sinne des Fußballs natürlich die Regel, dass der Schiri da sagt, ich habe da vielleicht falsch gepfiffen oder in dem Moment, dass ich den Torwart verwirrt habe und dann der Abwehrspieler den nochmal auf der Hand aufnimmt. Ich finde es gut, dass es für sowas keinen Elfmeter gibt, obwohl natürlich auch die Bayern zu Recht sagen, also wenn es eine Regel gibt, dann muss die auch angewandt werden. Bin übrigens bei dieser letzten Szene Saka gegen Neuer, bin ich nicht der Meinung, wie viele gesagt haben, das ist auf gar keinen Fall ein Elfmeter. Ich sehe schon auch, dass Saka diesen Elfmeter will und dass er so ein bisschen in Neuer reinläuft, aber Neuer kommt raus, kriegt den Ball nicht und stellt das Bein auch raus. Also für meine Begriffe, wenn man den gibt, den Elfmeter, ist es auch keine Fehlentscheidung. Aber sei es wie es sei, 2-2. Ich denke, dass die Bayern in der Vorhand sind. Auf der anderen Seite kann Arsenal in einem Spiel mit seinem Tempo sicherlich auch zuschlagen, das ist eine interessante Ausgangsposition fürs Rückspiel und du hast natürlich recht und das war ja auch das, was wir besprochen haben, also da braucht mir auch keiner zu kommen mit dem Trainer, Tuchel hatte sie übrigens gut eingestellt, also wenn du in so einem Spiel nicht bereit bist im Viertelfinale der Champions League, dann ist dir eh nicht mehr zu helfen und die Frage ist umso größer, warum die Bayern in der Bundesliga so eine schwache Saison gespielt haben, wenn du siehst, wozu sie eigentlich mit dem Kader in der Lage sind.
Das ist genau mein großes Problem. Und jetzt haben sie natürlich auch noch ein bisschen Pech, dass das Kingsley Coman wieder ausgefallen ist. Liebe Grüße an Didi Hamann, übrigens an dieser Stelle, der ja immer mal wieder auch Teil der Pressekonferenz ist bei Bayern München. Inzwischen
geht's, ich meine, die Frage ist natürlich, muss man sagen, Entschuldigung, wenn ich darauf eingehen darf, Es ist schon eine berechtigte Frage, weil sie sehr viele Verletzte haben. Es ist halt nur die andere Frage, ob es immer so gut ist, dann so, ja, entweder sie trainieren zu viel oder sie trainieren zu wenig. Ich glaube eher zu wenig. Dieser letzte Satz ist dann irgendwie nochmal, also dass Tuchel und Didi Hamann keine Freunde mehr werden, das, glaube ich, steht fest. Man kann es ja auch so formulieren, vielleicht stimmt da irgendwas mit der Belastungssteuerung nicht. Und das kann man dann allgemeiner halten.
Ja, aber da sind wir dann bei dem Thema, das wir ja auch immer wieder diskutiert haben, wie viel Kritik darf es denn sein und schießen sich teilweise dann auch Teil der Medien und Didi Hamann ist ja dann auch als Experte Teil der Medien. Wie viel ist da gut? Ich glaube, das ist so ein bisschen festgefahren da auch und inzwischen muss Didi Hamann dann irgendwie sich auch gefallen lassen, dass ein Pressesprecher auch irgendwie dazwischen geht und sagt so, ach Leute, können wir das einfach mal lassen irgendwie, ist das jetzt irgendwie auch doof. Es ist eine problematische Situation. Wir haben das letzte Mal auch schon angesprochen, dass wir auf der einen Seite natürlich ganz klar einfach die Verpflichtung der Vereine und der Spieler und der Trainer haben, Interviews zu geben. Dafür werden sie im Grunde genommen auch bezahlt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Art von Bashing und Journalismus, wo du dann auch manchmal sagen kannst, so, boah, okay, boah, da ist es auch wirklich sehr viel Meinung und braucht es immer diese Meinung und muss es immer sein oder können wir auch mal wieder vielleicht einfach auch mal an der einen oder anderen Stelle die Kresse halten und vielleicht einfach mal nichts sagen.
Aber Maike, es werden ja so viele Fernsehrechte überhaupt bezahlt und davon profitieren ja Mannschaft, Spieler und alle, weil eben 24 Stunden überall immer irgendwas läuft. Und wenn du zum Beispiel siehst, dass es Fernsehverträge gibt, wo verpflichtend eigentlich vereinbart ist, dass ein Superflash-Interview gegeben werden muss, also direkt mit Abpfiff kommt irgendjemand, wie sinnvoll das ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber dass es deshalb auch so viel Kohle gibt und dass die Vereine und die Verbände überhaupt gar keinen mehr hinstellen, da muss man sagen, da braucht sich keiner zu beschweren. Mir geht es eher darum, du kannst diese Frage stellen, warum haben die Bayern so viele Verletzte? Ist das vielleicht ein Fehler der Belastungssteuerung? Finde ich von Didi einen absolut richtigen Hinweis. Ja. Die Frage ist nur, ob du nachher als letzten Satz nochmal sagen musst, ich vermute eher, sie trainieren zu wenig. Weil das geht ja dann schon ganz klar in den Zuständigkeitsbereich von Tuchel. Und dann kann man auch den Eindruck leicht erwecken, es ist was Persönliches.
Ja, genau, exakt. Und die Frage ist natürlich, ja, die KollegInnen der Bild-Zeitung wissen natürlich auch, welche Menschen sie zitieren müssen, um auch einen Thomas Tuchel auf Zinne zu bringen. Ne? Ist ja klar, also es ist ja alles jetzt nicht von ungefähr. Dass man
aber das ist ja, das gehört ja praktisch dazu. Also wenn die Vorlage zum Studio kommt, würde ich die Frage auch so stellen.
Ja, das glaube ich dir. Aber
ist klar. Du bist natürlich aus der Feuilleton von der Zeit. Du würdest natürlich da sitzen mit deinem gestutzten, getrimmten Bart, mit einem Espresso, dem Blick in die Ferne über die dänische Küste und würdest dich zuschalten lassen, würdest sagen, Thomas Tuchel, warum haben Sie nicht so volles Haar wie ich? Das wäre wahrscheinlich deine Frage.
Ja, ich wäre der Ressortleiter des Spiegel, glaube ich. Aber
komm, lass uns wieder über Sport reden.
Ja, Bayern München, vielleicht noch,
Können wir abhaken.
Ja, nee, nicht ganz. Es verdichtet sich jetzt was und das finde ich ein bisschen krass. Zidane steht wieder auf dem Plan, plötzlich, nachdem, ich weiß nicht, wie viele haben abgesagt?
Also Rangnick, ich war am Montag, habe mit Rangnick gesprochen in Düsseldorf, da war so ein UEFA-Workshop. Mhm. Also der hat ganz klar gesagt, es gibt keinen Kontakt, warum sollte es Kontakt geben? Ich will eine WM mit Österreich spielen. Also das war die klarste aller klaren Absagen. Mhm. Nagelsmann hat das nicht so klar gesagt. Ich glaube, dass Nagelsmann das total genießt, dass er bei den Bayern wieder im... Also das ist ja auch eine Geldverbrennung. Also wenn der jetzt zurückkommt, Julian Nagelsmann, bei all seinen Qualitäten als Trainer...
Der kommt von Lachen nicht mehr entschlafen.
Ja, und ich eigentlich auch nicht. Also was die Bayern da an Abfindung bezahlt haben, es zeigt wieder mal, es ist die komplette Hilflosigkeit. Sie wissen nicht, was sie für ein Profil für einen Trainer brauchen, weil sie gar nicht wissen, was für eine Art Fußball soll es denn jetzt sein. Also haben wir ja gesagt, Rangnick spielt eine ganz andere Art Fußball. Und Zidane ist ein Weltstar, da wäre die Kabine sicherlich erstmal ruhig, der hat schon genug gewonnen. Der stand immer für ästhetischen Fußball. Frage ist, Sprachbarriere, aber gibt's das heute überhaupt noch, wo alles so international ist? Aber dass der auf der Liste steht, das verwundert mich nicht.
Verwundert mich auch nicht, aber er war ja gefühlt irgendwie nur Nummer 3 oder 4 bei den Bayern. Ist natürlich klar mit der Haltung der Bayern. Nagelsmann ist noch nicht vom Tisch. Aber bleibt spannend. Also ich glaube, der Ewald wollte ja liefern, ne? Wollte er nicht bis diese Woche, oder?
Nee, er hat gesagt, zu Ostern gesagt, 3-4 Wochen braucht er noch. Also es müsste jetzt so Ende nächster Woche müsste was kommen, ja.
Gut, guck mal, dann kommt der weiße Rauch. Da bin ich mal sehr gespannt.
Genau. Sag mal, Dortmund, Charaktertest bestanden in der Hitze von Gladbach. Ich war da für Sky, also es war am Platz, ich habe gefühlt, das waren über 30 Grad. Da muss ich dann sagen, das ist wirklich auch mal ungewohnt dann für den Organismus zwischen den beiden Atletico-Spielen. Danke Karim Adeyemi für die gelb-rote Karte, dass wir nochmal so irgendwie 40 Minuten in Unterzahlen spielen mussten. Aber man hat halt schon gesehen, dass auch im Vorfeld, ja, wir haben 6 Wechsel und so, das müssen wir aber auch dabei. Also es war sehr viel schon Erklärung im Vorfeld, damit das ihnen nachher nicht um die Ohren fliegt, falls sie nicht gewinnen. Da ist schon eine Menge Pulverdampf bei Dortmund unterm Dach. Und was ich da übrigens befremdlich finde, ist die Personalie um Sebastian Kehl, der ja ganz klar gesagt hat, er würde gerne die Nachfolge von Aki Watzke antreten. Ich finde es jetzt auch nicht mehr richtig, wie sie Kehl hinhalten. Also entweder musst du sagen, pass auf, du bleibst auf deinem Posten als Sportdirektor, das, was Michael Zorc über 20 Jahre gemacht hat, oder aber du wirst jetzt der Nachfolger, aber damit beschädigst du Kehl auch irgendwann. Auch die Rückholaktion Mislintat, Kehl und Mislintat, ich glaube, das sind jetzt nicht die dicksten Freunde. Und was ich so spüre, mitbekomme und sowas, verdichten sich die Anzeichen, dass Aki Watzke zwar beim DFB alles hinwirft, aber doch noch ein Jahr verlängert und wird das dann wahrscheinlich begründen mit, ja, ich habe immer noch keinen richtigen Nachfolger gefunden, ich muss das noch machen. Fällt natürlich auch solchen Machtmenschen sicherlich nicht leicht, Macht abzugeben.
Ja, aber dann musst du doch als Sebastian Kehl gehen. Also das kannst du ja schlechterdings machen. Also wenn das so ist oder kommt, was du gerade skizziert hast, dann musst du ja verschwinden da. Also das ist ja dann richtig wie einwechseln und gleich wieder auswechseln. Also das ist ja irre. Wenn du sagst, ich gehe auf jeden Fall, dann kommt so ein Kehl in Position, bringt sich selber in Position. Niemand sagt auch was dagegen und dann sagt Watzke wie Kai aus der Kiste, Edge, bleib noch ein Jahr. Ja.
Also sagen wir mal so, Kehl hat eine Ambition geäußert, die Michael Zorc zum Beispiel nicht geäußert hätte und der Posten, den er hat, ist ja trotzdem ein guter, das ist ja vergleichbar mit der von Simon Rolfes bei Leverkusen, aber es muss jetzt eine Entscheidung her. Also wenn du jetzt sagst, wir holen jemanden von extern oder woanders her und Sebastian Kehl bleibt unser guter Sportdirektor, dann kannst du es vielleicht jetzt noch retten, aber je länger, jeder Tag, wo das länger dauert, das beschädigt ja Kehl. Glaubst du eigentlich, dass dann seine Uhr abgelaufen ist?
Denke ich schon.
Was ist denn das für eine Uhr?
Das ist eine, warte mal.
Ich helfe dir mal. Schweizer Uhrenmarke. Ah. Automatikuhr. Ah. Zertifizierter Chronometer.
Ah.
Preis-Leistungs-Verhältnis. Kannst du 3 Tage weglegen. Also du kannst dich einfach mal in Dänemark an den Strand legen. Kommst nach 3 Tagen und die läuft immer noch. Kannst 60 Bar, bis 600 Meter tief kannst du tauchen. Das machst du ja auch morgens.
Ja.
Du gehst ja in die Kühlkammer und gehst tauchen. Deshalb siehst du auch so gut aus.
Ja.
Hast du es jetzt?
Kann nur eine geben. Es ist wahrscheinlich eine Mido.
Boah, geil.
Oder?
Geil,
ja.
Geil.
Guck mal.
Einfach unser Werbepartner, die wollen die jetzt übrigens, die sind auch alle begeistert von dir, die wollen jetzt einfach auf dein Profil zugeschnitten dir eine Uhr anfertigen einfach.
Das ist endlich mal eine Maßnahme, liebe Leute von Mido. Ich gebe euch ein paar Tipps, was ich so brauche an der Uhr. Die wird nicht günstig werden, also so viel kann ich sagen. Aber
ist auch geil. Werbepartner, ich sage euch jetzt schon mal, das wird nicht günstig werden.
Das wird nicht günstig werden mit der Uhr, wenn ihr sie denn kreieren wollt. Aber sie wird schön natürlich, ne? Das ist ja klar. Das ist auf jeden Fall klar. Aber ich meine, alle Mido-Uhren sind schön. Ich surfe ja gerne mal durchs Internet, irgendwie auch so bei Uhrenherstellern, was ich da so sehe und gesehen habe bei Mido. Also ich liebe auch immer noch mit dieser schwarzen. Ich muss mir mal das Modell raussuchen, wie es heißt. In der nächsten Folge werde ich es safe nochmal sagen. Aber toller Partner, vielen Dank. Und meine Nummer kriegt ihr über Thomas Wagner.
So, jetzt lass uns mal drüber reden, über jemanden, wo es, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger wird. Was glaubst du denn, wie lange sich Dino Toppmöller noch angesichts der Leistungen halten kann?
Ja, vielleicht noch einen Satz noch ganz kurz, bevor wir zu Dino kommen. Dortmund und Leipzig sind für mich wirklich tatsächlich die Verlierer irgendwie diese Saison. Was hat man da nicht alles für Töne gehört irgendwie vor der Saison? Und jetzt erst recht, und du erinnerst dich, und jeder erinnert sich an dieses Herzschlagfinale, und Dortmund hat es eben nicht geschafft. Und wo man alles angreifen wollte, in Leipzig, in Dortmund, jetzt hängst du da rum auf Platz 4 und 5 und jeweils mit 56 Punkten und musst irgendwie gucken, dass du nicht von hinten noch überholt wirst, was wahrscheinlich nie passieren wird. Und da sind wir auch gleich bei Dino Toppmöller. Aber trotzdem, es ist tatsächlich so weit entfernt, liebe Freunde vom Vizemeister. Da ist noch Stuttgart und Bayern davor. Ich fand's, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wie die Maßstäbe da waren und wo sie jetzt da hängen, das vergisst man immer, finde ich. Aber man vergisst natürlich auch, dass Eintracht Frankfurt nicht mehr Eintracht Frankfurt ist. Mit Eintracht Frankfurt hat das irgendwie nicht mehr so viel zu tun. Und ja, Dino Toppmöller hätte vielleicht einfach auch schon mal so vor 4, 5 Spielen ausgetauscht werden können.
Naja, oder? Man hat ja immer noch gesagt, solange es die Europa League ist, und das wird es ja mit Platz 6 dann werden, wenn Leverkusen erwartungsgemäß den Pokal gewinnt, dann ist die Saison okay, ne? Obwohl man in den Pokalwettbewerben enttäuscht hat. Aber das Restprogramm ist sehr, sehr schwer. Und jetzt spätestens ist natürlich die Konkurrenz da mit Augsburg und Freiburg. Und das kann richtig bitter werden. Es kann ja theoretisch sogar, es geht um 0,02 Punkte, ob der 5. in die Champions League kommt. Dann könnte ja der 8. sogar noch Conference League spielen. Aber Conference League kann mit dem Kader nicht der Maßstab sein, und auch wenn die Eintracht Verletzungsprobleme hat. Du hast mit Pacho, mit Koch, mit Trapp und Buta hast du erfahrene Leute hinten drin, richtig gute. Du hast mit Larsen, hast du ein Riesentalent. Chaibi hat gut gespielt, Mamouche, Knauf. Die haben ja auch alle ein Stück weit gekostet. Die haben ein großes Verletzungspech, aber ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß nicht genau, wofür Dino Toppmöller steht. Auch dieses immer wieder von Umbruch und so. Irgendwann an einem Dreivierteljahr lasse ich das als Entschuldigung auch nicht mehr gelten. Also das ist nicht Eintracht Frankfurt, wie die letzten Jahre, wie man das vom Spielstil kannte. Und vielleicht muss man auch mal, wenn man auf dem Weg ist, eine Spitzenmannschaft werden, so ein Jahr einlegen und sagen, wir machen mal ein bisschen anderen Stil, um auch kontrollierter Fußball zu spielen, weil das geht ja schon auch alles auf die Kraftreserven. Aber ich glaube, woran Eintracht Frankfurt auch ein bisschen arbeiten sollte, und ich halte Markus Krösche für einen hochintelligenten Mann, der das auch weiß, man muss wieder ein bisschen mehr Identität schaffen. Es sind zu viele junge Spieler, die man irgendwie aus dem Ausland kauft, die dann Eintracht Frankfurt vielleicht für 1 oder 2 Jahre als Durchlaufstation sehen. Man braucht auch mal wieder so Leute wie ein Sebastian Rode oder sowas, der für Frankfurt dann steht, für diesen Verein. Und ich glaube, da müssen sie jetzt auch ein bisschen, es sind nicht immer nur die Perlen, die man findet, man muss auch ein bisschen Identität wieder reinbringen.
Danke, dass du es gesagt hast. Es ist wirklich erschreckend, dass wir so nah beieinander sind in den letzten beiden Folgen.
Vor dem Sturm mag ich das einfach nochmal.
Ja, okay. Dann lassen wir es noch so ein bisschen so für dich. Dann kuscheln wir noch ein bisschen. Aber du hast recht, die Identität fehlt mir total. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wofür Eintracht Frankfurt steht. Sowohl auf dem Platz fußballerisch, aber auch irgendwie innen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kenne die Spieler kaum noch. Der Durchlauf ist enorm. Ein Rode-Fußballgott wird es wahrscheinlich in absehbarer Zeit überhaupt nicht mehr geben in Frankfurt. Das braucht ja dann auch immer ein paar Jahre. Und Dino Topmöller ist leider einfach auch gesichtslos. Also gehört auch irgendwie für mich
so. Obwohl er ein total witziger, charmanter Typ so ist, abseits der Kamera.
Das kommt ja gar nicht rüber.
Ja, ja, das kommt im Moment überhaupt noch nicht rüber. Da bin ich bei dir. Schade eigentlich.
Und das ist das, was ich irgendwie krass finde, weil Eintracht Frankfurt war auch immer gespickt. Also das können wir uns jetzt irgendwie die ganze Historie von Eintracht Frankfurt mal vornehmen. Aber da waren ja Charaktere mit dabei ohne Ende. Davon ist nichts mehr zu sehen. Selbst in der glorreichen, wir sind ja schon fast in der Folklore mit Niko Kovac, in der glorreichen Zeit auch mit Bobic noch irgendwie an der Spitze. Das war ein anderer Fußball, das war ein anderes Eintracht Frankfurt. Die haben, warum auch immer, es geschafft, Eintracht Frankfurt damals ein Gesicht zu geben und dann zack, also wie so eine Maske, die du abnimmst und die ist dann abgenommen worden und dann ist da nichts mehr. Und ich glaube, das ist einfach gefährlich. Ich glaube auch jetzt ist es an der Zeit, dass sie dringend drüber nachdenken müssen und planen müssen für die nächste Saison. Ich würde diese Saison jetzt ehrlich gesagt auch abhaken, weil...
Nee, das kannst du ja nicht. Du musst Platz 6 retten. Punkt.
Ja, du musst Platz 6 retten, aber ehrlich... Glaubst du daran? Also ja, Augsburg ist bombenstark in der Zwischenzeit. Die drücken von hinten massiv. Da kann ich mir so richtig vorstellen, dass da noch was passiert.
Und Freitagabend jetzt Frankfurt gegen Augsburg. Das ist wahrscheinlich ein Schlüsselspiel.
Das ist wahrscheinlich, exakt, das ist das 6-Punkte-Spiel. Ja, da hast du recht. Dann warten wir bis dahin noch.
Genau. So, dann leg jetzt mal die Maske ab und die Karten auf den Tisch. Abstiegskampf. Wie sieht's aus? Boah.
Also... Wollen wir mal ehrlich sein und einfach sagen, dass Bayern München das Spiel locker hätte wahrscheinlich 5-2 gewinnen müssen. Es war ein gutes Spiel, fand ich. Also vorwiegend in der ersten Halbzeit war es ein richtig gutes Spiel.
Also wir reden wie natürlich über das Weiße.
Ja, es gibt ja kein anderes Thema.
Ja, okay, also, gut. Entschuldigung.
Jetzt nicht mehr.
Also, okay, ja.
Abgesehen, das ist Bayern München immer noch. Ne? Also auch wenn sie nicht gratulieren können. Aber... Es ist leider auch die Wahrheit, dass so wird es nichts werden mit dem Klassenerhalt, weil du musst halt einfach leider auch Tore schießen. Und das, was da passiert ist in diesem Spiel, das war für mich eigentlich so, sichtbarer kannst du es nicht machen, dass du keinen Sturm hast beim 1. FC Köln. Noch transparenter geht es nicht. Also die Chancen, die du hast gegen Bayern München, alte Fußballweisheit und gleichzeitig Phrase, wenn du die nicht machst, dann bist du halt einfach verloren, dann verlierst du auch so ein Spiel. Und sie hätten sie machen müssen. Da waren einfach ein paar dabei, die machst du einfach und dann sieht das Spiel in der Tat anders aus. Da hat das Glück gefehlt, aber auch ein Stück weit das Können. Und Sven Ulreich ist halt einfach auch, es ist erstaunlich, es ist für mich der erstaunlichste Keeper der Bundesliga, sitzt den ganzen Tag, wochenlang auf der Bank, hat dann den einen Tag und räumt ab ohne Ende.
Na gut, die Situation kennt er ja jetzt schon ein bisschen häufiger, weil Manuel Neuer auch so oft verletzt war. Ich würde sagen, Sven Ulreich ist ein guter Bundesliga-Keeper. Nicht mehr, da wollten ja manche auch irgendwann mal schon Nationalmannschaft, das ist ja auch Wahnsinn. Ja, aber der Wahnsinn. Ist immer da und der hat ja auch in seiner Karriere dann einiges gewonnen. Übrigens, interessante Personalie auch in England, ne? Ortega, der vor 2 Jahren mit Bielefeld abgestiegen ist, der ist ja im Moment Stammkeeper bei Manchester City. Also Ederson ist wieder fit und trotzdem spielt Ortega wahrscheinlich auch gegen Madrid. Also das finde ich schon eine Wahnsinnsentwicklung. Sollte man auch übrigens auch für die Nationalmannschaft noch am Schirm haben.
Ja, aber
da war er ja schon mal auf Abruf. Ja. Ich weiß, du willst, dass Schwäbe die Nummer 1 ist, der auch hervorragend gehalten hat. Ja. Aber jetzt sind wir mal realistisch. Also du kannst als FC natürlich nicht davon träumen oder hoffen, dass du automatisch einen Punkt holst. Wenn war ja die Hoffnung, dass die Bayern im Kopf schon bei Arsenal sind. Der FC hat es ordentlich gemacht. Sie hatten 2 Chancen. Am Ende ist es ein verdienter Sieg für die Bayern. Und das musst du abhaken, denn jetzt kommen die Spiele, angefangen mit Darmstadt, das ist ja die Hochrechnung von allen FC-Fans, du machst 3 Heimsiege gegen Darmstadt, Freiburg, Union, das wird sicherlich schwer genug und dann musst du auswärts irgendwo in Mainz oder in Heidenheim noch was holen, in Mainz wird schwer, weil Mainz ist im Moment für mich die heißeste Mannschaft unten im Tabellenkeller und Heidenheim wird auch nichts abschenken. Wir hatten gesagt, 32 brauchst du für die Rettung, glaube ich eigentlich fast immer noch, wobei dadurch, dass jetzt traditionell am Ende der Saison die unteren Mannschaften anfangen zu punkten, kann das natürlich auch nochmal ins Wackeln kommen, aber ich würde sagen Gladbach und Werder, obwohl Werder ja die Erinnerung der Kofeld-Saison hat, wo sie in den letzten 10 Spielen noch einen Punkt geholt haben, ja, es ist alles fast genau gleich im Moment, ja. Also von den Parallelen glaube ich nicht, dass das noch reingeht, ich denke auch, dass Union den einen Sieg noch holen wird, obwohl Pielica ja jetzt auch schon sagt, wir sind wieder im Abstiegskampf, aber wer richtig durchhängt, ist Wolfsburg, können wir gleich auch noch mal kurz einen Satz dazu verlieren. Wolfsburg spielt jetzt gegen Bochum nächste Woche. Bei Bochum muss ich sagen, ist das einzig Positive an dem Spieltag, dass sie die letzten Spiele alle am Schluss abgeschenkt oder verloren haben. Und jetzt haben sie in der letzten Minute ausgeglichen durch Schlotterbeck, dem das zum zweiten Mal in der Saison übrigens passiert, dass er ein Eigentor macht und danach noch selber trifft. Gegen Mainz gab es das auch schon mal. Das ist ein Punkt für die Moral. Mainz, wie gesagt, glaube ich, dass die sich direkt retten. Im Moment sieht es für mich eher nach einem Relegationsduell zwischen Bochum und dem FC aus. Wenn der FC die drei Heimspiele gewinnt, haben sie 31. Dann braucht Bochum wegen des schlechteren Torverhältnisses, brauchen sie 5 Punkte. Das ist bei dem Restprogramm machbar, aber schon auch schwer. Ja, so würde ich die Hochrechnung gerade jetzt unten im Tabellenkeller sehen. Und deshalb die, an dich die Frage, Wolfsburg hat ja lange an Kovac festgehalten, aber wir kriegen die Saison irgendwie so rum, jetzt ist Hasenhüttl da und jetzt ist Schäfer weg. Ich war schon erstaunt, also kann zwar irgendwie Wolfsburg verstehen, dass die sagen, okay, wenn du nächstes Jahr nicht mehr da bist und willst nach Leipzig gehen, aber dass Marcel Schäfer die einzige echte Identifikationsfigur, die es in Wolfsburg gibt, weil er sich immer zum Standort, zum Club und zur Stadt bekannt hat, dass der jetzt nach Leipzig geht in dieser schwierigen Situation und Hasenhüttl, der erst 3 Wochen da ist, eigentlich das einzige Gesicht ist, das ist für Wolfsburg auch ein Problem.
Ja, es ist relativ viel Stoff, den du jetzt gerade abgesondert hast. Es ist aber auch die Wahrheit, dass es wohl innerhalb der Geschäftsleitung ganz schön gerappelt hat. Denn dass Marcel Schäfer geht, das war wohl klar. Es gibt aber eine Nachricht aus dem Intranet beim VfL Wolfsburg. Und da ist es so, dass die Geschäftsleitung gesagt hat, so okay, jetzt muss er dann auch gehen, weil er es quasi selbst announced hat und das geht nicht in der laufenden Saison. Also die waren informiert, es ist jetzt nicht, es ist keine riesen Überraschung gewesen, sondern das war klar. Und wie es dann gelaufen ist, also dass die Verantwortlichen in Wolfsburg dann verschnupft waren, dass er es dann auch announced hat, dass, ja, weiß ich nicht, also das kann man jetzt irgendwie auch als ein bisschen klein und auch ein bisschen schwach, finde ich, bewerten, wenn sie es eh schon wussten und dann hat das halt announced, ja mein Gott, in der laufenden Saison, dann darf er aber, dann muss er, also muss er fristlos, dann muss er sofort gehen. In der Situation, in der Wolfsburg im Moment gerade ist, bei einem Marcel Schäfer, der wie viele Jahre, 16, 19, also inklusive Spielerdasein bei Wolfsburg war, den dann so wegen so einer Geschichte vom Hof zu jagen, finde ich ehrlich gesagt, boah, das ist so, das ist halt so.
Ja, aber ich bin schon auch ein bisschen überrascht. Er wurde immer aufgebaut als Nachfolger von Schmadtke. Er hat immer gesagt, das ist mein Verein. Man dachte, der prägt das jetzt über Jahre. Und dann gehst du nach Leipzig. Ja, das ist für ihn sicherlich persönlich eine gute Chance. Das ist gar keine Frage. Aber ich denke auch, dass man es hätte von beiden Seiten ein bisschen anders machen müssen, dass man zumindest ihn noch da hat, um auch Hasenhüttl ein bisschen gerade zu schützen und mit der Mannschaft arbeiten zu können. So ist es eigentlich überhaupt nicht Wolfsburg-like. Du weißt, ich bin jetzt keiner, der diesen Standort, ich interessiere mich relativ wenig dafür. Aber es ist schon ein bisschen, ja, es ist schon ein bisschen irritierend, wie, dass er das irgendwie so schnell dann einfach auch macht, nachdem er kurz selbst in der Verantwortung ist und wie schnell er dann auch vom Hof gejagt wird. Also, glaube, da muss es nach der Saison auch dringend durchgefegt werden.
Das denke ich wohl auch. Passt das zusammen? Letzte Frage für dich, Marcel Schäfer und RB Leipzig.
Ich kann im Detail nicht beurteilen, wie gut er gearbeitet hat. Er war, wie gesagt, lange hinter Jörg Schmadtke zweiter Mann. Ich glaube, ein paar ganz gute Spieler hat er bekommen. Allerdings die Zusammenstellung des Kaders in Wolfsburg spricht gerade nicht dafür. Er kennt aber diese, ja, also Wolfsburg ist ja das kleine Leipzig praktisch so vom Aufbau der Organisation und sowas, das könnte von da passen. Ruven Schröder ist da, ich glaube, die beiden kennen sich ganz gut. Da hat er ganz andere finanzielle Mittel nochmal in der Hand, also noch mehr. Mhm. Ja, kann passen, ist aber jetzt, ich finde Marcel Schäfer als Typ echt total nett, aber ein Wechsel von Wolfsburg nach Leipzig, das ist jetzt etwas, da muss ich leider sagen, das tangiert mich auch nicht ganz so wild.
Gut, dann können wir uns...
Gucken wir mal in die zweite Liga.
Wollte ich gerade sagen.
Und jetzt starte ich mal ganz kurz, lieber Mike.
Ja.
Ich habe Post beziehungsweise Nachrichten aus Karlsruhe bekommen.
Ja.
Ja, das kann aber nicht euer Ernst sein. Ihr quatscht immer über Schalke, über den HSV, über Lautern. Da habe ich dann ja noch mich gewehrt. Ja, Schalke, wahrscheinlich mit dem HSV der größte Club da am Rande der Existenz. Der HSV ist mein Club. Lautern ist der Club des schönen Mikes und so. Ja, aber das kann man jetzt auch nicht mehr akzeptieren. Der KSC gewinnt 4-mal am Stück, schlägt den Tabellenführer, dockt oben an. Eichner macht einen Riesenjob. Warum sagt ihr das nicht mal? Da musste ich einfach sagen, absolut richtig. Deshalb, liebe KSC-Fans, ich bin ja bekennender KSC-Sympathisant. Ich finde das neue Stadion geil. Ich finde es schade, dass Lars Stindl aufhört. Ich finde, dass Christian Eichner einen super Job macht. Ich finde die Mannschaft interessant und gratuliere zu einer hervorragenden Zweitligasaison.
Genau. Und selbst nach einem 1:1 gegen Paderborn, herzlichen Glückwunsch nach wie vor zu Platz 7. Und es ist nur sogar noch vorstellbar, dass es etwas höher geht. Warum denn auch nicht? Das wird mit Sicherheit nicht Thomas Wagner freuen, der da mit seinem Lieblingsverein mit 49 Punkten auf Platz 4 rumhängt. Das kennt man ja schon im vierten Platz beim Hamburger SV.
Ja, zuletzt war man ja zweimal Dritter.
Ja, ja, ich weiß. Aber
lass uns erstmal gerade, glaubst du, dass St. Pauli noch Nerven bekommt?
Ja, glaube ich. Also wenn du gegen Elversberg führst und gegen Elversberg verlierst, dann hast du ja irgendwie nervlich ein Problem. Ehrlich gesagt, weißt du, was mir mittlerweile ein bisschen auf den Senkel geht, ist Herr Hürzeler. Ja, wenn du ihn gesehen hast vor den Interviews, also der hat ja Testosteron wie Thomas Wagner als Doppelgeisier in der Eifel. Und ist auch aufgepumpt. Also da ist ja, hast du auch mal die Haare gesehen bei dem? Die sind bis in die Spitzen aufgeladen. Die sitzen besser als bei dir, was auch selten ist. Und es ist, der strotzt, also du denkst, der explodiert beim Interview. Ich habe das gesehen in der Vorberichterstattung bei meinem Lieblingssender Sky, wo ich jetzt nochmal, naja, egal, anderes Thema. Aber da habe ich gedacht, boah, du bist aber auch nicht so ganz sympathisch. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn der Trainer quasi wirklich Selbstbewusstsein bis nach Bagdad hat. Da bin ich mir nicht sicher.
Ja, ich fand das ja immer erstaunlich, dass immer irgendwie alle so, ja, der Tim Walter ist so, der strotzt vor Selbstvertrauen, fast schon arrogant, der ist unsympathisch. Und ich habe das ja immer schon hier gesagt, also Fabian Hürzeler steht dem in nichts nach, bin ich vollkommen bei dir. Der platzt vor Selbstvertrauen, das ist schon fast auch nicht mehr sympathisch. Bin ich bei allem bei dir, irgendwie ist er vor allen Dingen auch ein Stück weit immer steril, also wir müssen die Fehler aufarbeiten und sowas, das. Aber was trotz allem bleibt, ist, dass er einen fantastischen Job da macht. Das müssen wir nicht kleinreden. Aber er hat jetzt die zweite Niederlage am Stück und er fährt jetzt nach Hannover nächste Woche. Das ist, glaube ich, so eine Art Schlüsselspiel. Weil wenn er das Spiel auch nicht gewinnt, dann ist Fortuna Düsseldorf mit dem Sieg im Nahbereich. Dann wären es 2 oder 3 Punkte Abstand nur noch. Und Düsseldorf ist also mit einer klinischen Kälte vor der gegnerischen Hütte. Das war wieder so ein typisches Düsseldorf-Spiel in Wehen. Plätschert so ein bisschen vor sich hin. 12. Minute, erster Torschuss, Ball ist drin. Auch eine Qualität. Ständig seine Chancen zu nutzen. Ja. Dann gibt's die rote Karte gegen Wiesbaden, die ich nicht gegeben hätte. Ich finde, man kann die geben, aber ich finde, das ist eine brutal harte Entscheidung gegen Wiesbaden. Ja, und dann spielen sie es einfach so runter. Da Kiel auch überhaupt gar keine Gegentore bekommt, ich glaube das 5:0-Spiel am Stück, das ist ja Wahnsinn, sind das im Moment die beiden Mannschaften mit der größten Konstanz. Und wenn du fast schon gefühlt durch warst wie St. Pauli und jetzt schwimmen bekommst, das war ja gestern eine richtig schwache Leistung, vor allen Dingen, die mussten ja in der ersten Halbzeit schon zurückliegen, dann kannst du nochmal ins Schwimmen kommen. Und zum HSV muss ich wirklich sagen, da verstehe ich nicht ganz. Also ich habe auch ein bisschen was gelesen, was es da alles an Kommentaren gibt. Also Fakt ist, das war die beste zweite Halbzeit der Saison. Ich finde auch, dass sie schon gut ins Spiel reingekommen sind. Sie haben mit 10 Mann Magdeburg an die Wand gespielt. Also die waren stehend K.O., Expected Goals 3,3 zu 2,3. Und da waren die beiden Elfmeter ja schon einberechnet bei Magdeburg. Ja. Also auf diese Leistung, glaube ich, kannst du, man merkt ganz klar, Baumgart weiß, was er will und die Mannschaft kapiert. Ich habe vor 2 Wochen zu dir gesagt, 19 Punkte braucht's. Das wären jetzt noch 5 Siege. Wenn du die 5 Siege holst, was schwer genug wird, dann müssen wir nicht drüber reden. Das haben sie unter Tim Walter vor 2 Jahren auch mal geschafft, genau die letzten 5. Dann, glaube ich, reicht sogar noch für den direkten Aufstieg. Aber du hättest gestern natürlich mit einem Sieg, der absolut zwingend notwendig und verdient gewesen wäre, selbst St. Pauli nochmal unter Druck setzen können, weil du ja noch gegen sie selber spielst. Und ich hätte ganz gerne mal deine Meinung. Also ich sage, der zweite Elfmeter, da habe ich erst gedacht, wenn du den ersten schon so gegeben hast, musst du den zweiten geben. Die rennen sich ja gefühlt alle 3 über den Haufen. Raab ist mit dem Schienbein auch noch dran. Auf der anderen Seite, ich habe mich belehren lassen von einem Schiedsrichter, es ist nicht entscheidend, ob der Ball irgendwo noch ganz kurz bei dir ist. Wenn du so reingehst, dann ist es ein Elfmeter. Bei der ersten Entscheidung von Dr. Kampka, und da muss ich dann ehrlich sagen, habe ich mich auch gestern habe ich mich drüber aufgeregt. Weil du wirst irgendwie immer was finden zu sagen, ja, da war ja die Hand an der Schulter, den kann man irgendwie geben. Zur Wahrheit gehört erstens mal, wie der HSV wieder mit einem leichten Chippass sich aushebeln lässt. Das geht mir echt auf die Eier, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist einfach viel zu einfach. Und Ramos, muss ich auch sagen, bei allem Talent, das ist halt Kamikaze. Aber wenn, ist es Max für mich einen Freistoß, weil es eine Kreuzung mit den Füßen vorm Strafraum gibt, dass der Stürmer Schuler sich dann weiterschleppt bis in den Strafraum. Und da ist so ein ganz leichter Handkontakt. Du siehst, der rutscht so an der Seite bei dem ab. Ich kenne auch Stürmer, die sagen, ja, im Bewegungsablauf, wenn du schießen willst, reicht die leichteste Berührung. Aber das ist für mich dann auch Fußball, dass auch ein gewisser Körperkontakt da ist. Guck dir mal an, wie oft eine Hand bei der Ecke irgendwo ist. Da, meiner Meinung nach ist das einfach kein Elfmeter. Und dann auch noch rot zu geben, klar, da gibt es dann auch wieder die Regel, wenn es keine Grätsche ist, wo klar erkennbar ist, er will zum Ball, sondern ein Laufduell, dann ist es rot. Für mich ist diese Entscheidung zu hart. Und dann die zweite noch hinten drauf. Aber wie gesagt, die Leistung macht mir schon große Hoffnung, denn das war bockback stark. Wir saßen da mit meinen Kumpels und die haben gesagt, auch, die gucken jedes Spiel. Das hat ja endlich mal Spaß gemacht, so ein Spiel zu. Das war so gut in der zweiten Halbzeit. Ich glaube an 15 Punkte.
Also, ich habe mir sagen lassen von dem Schiedsrichter, es ist außerhalb, hat es begonnen und dann ist es außerhalb. Punkt. Ja. Also, es ist, da gibt es überhaupt gar keinen, da gibt es nichts zu wollen. Und dass es außerhalb begonnen hat, ist klar. Das sieht man. Ja. Also, du brauchst ja kein Videoassist. Und dann ist es sonnenklar, dass die rote Karte dann in der Regelgebung die Konsequenz ist, das ist klar. Aber. Das sehe ich genauso wie du, das war total unnötig. Aber es war auch unnötig insgesamt. Also es ist nicht clever gewesen von Ramos. Das, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und dass der immer am Rande ist, der Cleverness, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ich fand das Spiel okay vom HSV, muss aber auch ganz ehrlich sagen, Magdeburg ist für mich eine fürchterliche Mannschaft zum Fußballspielen. Also wenn du das angucken musst, in Magdeburg alle zwei Wochen. Boah, das ist aber auch wirklich harte Kost, mein lieber Schwan. Weiß nicht, was
ja, das finde ich aber ganz ehrlich.
Findest du nicht?
Also nee, Titz lässt ja eigentlich immer einen offensiven Spielstil. Und die haben auch mit Artig gute Spieler dabei. Also ja. Ich fand sie gestern echt schlecht, muss man sagen. Aber ich finde, Spiele von Magdeburg haben schon eine gewisse Attraktivität. Das sehe ich, da sind wir dann heute jetzt doch das erste Mal auseinander.
Okay, wie siehst du dann diese ganze Panik mit Marco um Elversberg? Fand ich auch unerträglich in der Vorberichterstattung. Elversberg ist noch nicht durch. Irgendwie leuchten irgendwelche roten Lampen auf, wo ich dann denke so, ach Leute, bitte, bitte. Also was soll denn jetzt da noch passieren? Einen Sieg werden sie ja noch schaffen und dann haben sie 39 Punkte. Jetzt haben sie 39 Punkte.
Naja, aber Mike, ohne Scheiß, die hatten jetzt, glaube ich, 4 Spiele nicht gewonnen oder davon 3 verloren, einen unentschieden, hatten 36 Punkte. Wenn du siehst, wie unten die Konkurrenz im Abstiegskampf punktet, also mit 36, glaube ich, bist du noch nicht durch. Deshalb war es mir auch zu viel Panikmache, weil die behalten ja immer die Ruhe. Aber ich würde was anderes eher sagen. Ich würde sagen, so dann zurückzukommen beim bisher dominanten Team dieser Liga, das war ganz stark und ja, ich weiß ja, du hast ja ein großes saarländisches Herz, auch für den SVE oder die Elf, wie sie immer sagen. Ja, also Gratulation an Horst Steffen, das war der Klassenerhalt und das ist eine fantastische Leistung, die der da bietet.
Ich wage mich jetzt noch zum Schluss relativ weit aus dem Fenster, aber ich sagte ja, die Entscheidung, Friedhelm Funkel als Rettertrainer zu nehmen, war falsch. Steile These. Weiß ich.
Nee, so steil ist sie gar nicht, weil in der Liga ja relativ wenig geht. Also ich glaube, wenn du Friedhelm Funkel verpflichtest auf Platz 16 und stehst dann 5 Spieltage auf Schluss auf 17,
ja,
dann müssen wir schon sagen, diese Mission, wie man sich das vorgestellt hat, die ist bisher nicht so aufgegangen. Ja. Ich glaube auch, dass dieses Pokalfinale, so groß die Freude war, weiß ich gar nicht, ob das so gut war in der momentanen Situation, weil das so einen Blick ein bisschen weglenkt. In Hamburg letzte Woche haben sie ein gutes Spiel gemacht. In Fürth war es jetzt auch ordentlich, aber da musst du wenigstens den Punkt mitnehmen.
Ja.
Das ist, ja, wie soll ich sagen? Lass mich mal gerade gucken, damit ich die Tabelle hier nochmal aufrufe.
Nee, es ist 31.
Ja, ja, klar. Ne? Es ist aber, nee, ich wollte die richtigen Heimspiele nochmal, damit ich die. Sie haben jetzt am kommenden Wochenende Wiesbaden. Das ist ein Must-Spiel.
Ja, das ist das Endspiel, ja.
Ja, dann haben sie zu Hause Magdeburg, auch das Mitkonkurrent, und haben am letzten Spieltag Braunschweig. Also ich glaube, wenn du diese 3 Spiele gewinnen solltest, dann würdest du bei 38 Punkten auflaufen, dann sage ich, reicht das für Lautern, um in der Klasse zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass Friedhelm Funkel auch die Ruhe hat, eine Relegation zu bestreiten, erfolgreich. Aber stell dir mal vor, Relegation gegen Saarbrücke, die nämlich eine Wahnsinnsserie gerade gestartet haben, ja, in der dritten Liga. Ja. Dresden, Anfang jetzt vielleicht doch am Ende. Naja, das werden wir noch sehen. Also man muss Angst um den Betze haben. Da bin ich bei dir.
Und das, oh, Anfang am Ende, das muss ich noch mal ganz kurz setzen lassen. Das ist, ja, nee, aber kann gut sein. Also es kann wirklich gut sein. Und ich vielleicht ist es aber auch so, also er wird ja immer beschrieben als einer der nettesten Menschen in der Bundesliga, Friedhelm Funkel, und ein ganz, ganz toller Mensch. Aber vielleicht ist es auch wirklich so, dass er irgendwann mal einfach auch, was man erkennen muss, vielleicht ist die Zeit als Trainer dann doch vielleicht vorbei. Aber auch das Management beim 1. FC Kaiserslautern, liebe Lauterer, ihr werdet es mir nachsehen oder ihr werdet sogar einstimmen, ist jetzt vielleicht nicht, also mit Thomas Hengen weiß ich nicht, da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das jetzt wirklich wirklich der wahre Jakob ist. Aber vielleicht noch eine Frage an dich. Jonas Bolt schließt nicht aus, egal wie das ausgeht, mit Aufstieg oder nicht aufgeht, zurückzutreten.
Ja, das ist, glaube ich, eher eine taktische Aussage. Ich finde, dass Jonas Bolt im Umfeld des HSV viel Positives bewegt hat. Die finanzielle Lage, die Situation in der Stadt. Er hat auch Konstanz reingebracht. Aber klar ist, wenn du dieses Jahr nicht aufsteigst, hat sich meiner Meinung nach das Thema eh erledigt. Er hat zu spät reagiert in der Personalie Tim Walter. Also wenn ich Steffen Baumgart hole, dann hätte ich ihn im Winter dringend holen müssen. Ganz anderer Spielstil, hatten wir drüber gesprochen. Und klar ist das für ihn auch jetzt eine Drucksituation. Und er sagt dann, ja, vielleicht, ich meine, wenn er aufsteigt, dann kann er das ja auch sagen. Dann hat er das große Ziel erreicht. Und er ist, glaube ich, eh ein Typ, der auch bei anderen Vereinen wieder schnell gehandelt würde. Wenn er nicht aufsteigt, hat sich meiner Meinung nach das Thema erledigt. Und dann musst du auch sagen, nach 5 Jahren bei allen Verdiensten, dann muss es einen Neuanfang geben.
Ich sag jetzt mal Uli Stielicke.
Boah. Uli Stielicke, du willst jetzt auf 84.
Richtig.
Aber ich hätte jetzt eher Marceda gesagt, weil der hat uns ja in der letzten Minute im Prenzenpark rausgeköpft.
Okay.
Oder wie,
ja,
kommst du jetzt auf so, Uli Stielicke? So.
Ja. Naja.
Uli Stielicke war ein Weltklasse-Libero. Aber wir haben, ich habe ja mal die Mannschaft so aufgeguckt. Das war dann schon, wenn du sagst, 80, der Glanz der Europameisterschaft, haben wir ja das letzte Mal drüber gesprochen. Ja. 84 war dann schon eher so...
Boah. Ausschwemmen, ne?
Ja, ja, das war eher so biederer Fußball. Wir haben die Rumänen geschlagen und haben gegen Portugal 0-0. Und es hätte ja auch eigentlich gereicht, 0-0. Toni Schumacher hat ein überragendes Turnier gespielt in Frankreich, wo er ja die Hassfigur nach Batistan 82 war. Aber es hat dann mal nicht geklappt. Und die Spanier, die eigentlich immer eine klasse Mannschaft hatten und irgendwie im Ende dann bei Turnieren gescheitert sind, haben uns in der letzten Minute rausgeköpft.
Brutal. Also wirklich, wirklich richtig brutal. Aber es war auch eine Mannschaft, da waren immer noch viele meiner Heroes irgendwie mit drin. Wirklich, irgendwie auch, wir haben jetzt gerade so bösartig gesagt, dann, ja, das ist dann irgendwie auch eine Mannschaft, die noch ein bisschen überaltert war. Aber Rudi Völler zum Beispiel.
Ja, Priegel und Bremer, aber es hat so ein bisschen die Brillanz im Mittelfeld gefehlt. Und ich möchte ihm gar nicht zu nahe treten, weil er ein toller Fußballer war. Aber die Nummer 10 bei diesem Turnier hatte Norbert Meyer. Und richtig. Norbert Meyer war ein guter Mittelfeldspieler zur Glanzzeit von Werder, aber er war kein Bernd Schuster und auch kein Lothar Matthäus oder sowas. Ne? Und ich finde, da kannst du es ein bisschen dran illustrieren. Aber wenn du dann denkst, wer im Halbfinale gestanden hat, und es waren ja 2 epische Halbfinals, also die Franzosen, die zu Hause gegen die die Portugiesen bis zur 114. Minute zurücklagen. Platini, was ein Turnier. Mit 5 Spielen macht er 9 Tore. Das ist ja All-Time-High für so ein Turnier. Dann Spanien gegen Dänemark. Dänemark wieder mal am absoluten Angstgegner gescheitert. Also sie haben 84 das Halbfinale verloren. Und das war das erste Mal. Dann 86 bei der WM nach diesem Katastrophenpass von Jesper Olsen. Es gibt ja sogar im Dänischen, du wirst es wissen, einen Pass, wenn du etwas, oder ein Wort, wenn du etwas versaubeutelst, dann ist es einen Olsen machen. Ja. Und dann haben sie 88 bei der WM nochmal verloren. Das war diese Mannschaft, das war die erste Dänisch-Dynamite-Truppe mit Sören Lerby, mit Preben Elkjær Larsen. Einfach geil. Und die haben dann im Elfmeterschießen gegen Spanien verloren. Da hatte die deutsche Mannschaft unter den letzten 4 auch nichts verloren, muss man ehrlich sagen.
Und man sagt, und das ist auch tatsächlich so, es gab keinen Spieler, der die Fußball-Europameisterschaft so geprägt hat wie Platini 1984. Es gab sogar in Frankreich Schlagzeilen Planet Platini. Also das heißt, der ganze Planet lag ihm zu Füßen und da ist er wirklich richtig massiv abgefeuert worden. Als Spieler sehr erfolgreich, als Trainer, wie siehst du ihn da?
Ja, als Trainer war er ja 92 mit den Franzosen. Da hat er sich ohne Punktverlust, glaube ich, für die EM qualifiziert und ist dann in der Vorrunde ausgeschieden. Da wirkte er ein bisschen bräsig und nachher ist er, und das ist für mich immer das größte Phänomen, wenn ehemalige Weltklasse-Sportler, siehe Thomas Bach, der Olympiasieger auch im Fechten war, wenn die dann in so ein Amt kommen, man hat das Gefühl, die geben an der Tür ihre Sportleridentität auf und nach 2 Jahren sind die korrupter und funktionärer als all die, die schon da waren. Das ist also einfach nur zum Kotzen, muss man sagen. Nur um das noch, er hat dann im Endspiel auch einen Freistoß reingeschossen, den der überragende Torhüter Luis Arconada hat durchrutschen lassen. Frankreich also mit 2-0 den ersten großen Titel gewonnen. Ja, aber ich finde schon, er hat sein Andenken als Spieler sehr beschmutzt. Übrigens eine interessante Geschichte. Er hatte doch damals diesen Vereinskameraden bei Saint-Étienne und der hat eine Affäre mit Platinis Frau angefangen und hat dadurch seinen Platz in der Nationalmannschaft verloren. Aber er hat gesagt, er konnte sich nicht dagegen wehren. Es war halt Liebe.
Ach, es war schlicht Liebe.
Da lächelt sogar der Technikchef von hinten nochmal ganz kurz. Jetzt habe ich dir noch einen mitgegeben zum Schluss. Ne? Ich würde nämlich sagen, wer seine Karriere in der Equipe Tricolore aufs Spiel setzt.
Und weil er
Michel Platinis Frau mit der eine Affäre beginnt.
Der braucht vor allen Dingen, jetzt liegt mir das auf der Hand, da muss ich jetzt erstmal das Bild aus dem Kopf kriegen. Der braucht vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen
Eier, aber?
Du, Fachleute haben mir gesagt, ich würde 8 bis 10 Jahre brauchen, um alle meine Ideen umzusetzen.
Hat Platini gesagt, oder was?
Er hat Platini gesagt, ja, klar.
Vielleicht hätte sich mal in den 8 Jahren besser um seine Frau gekümmert.
Jingle, bitte, Jingle.